Hallo da draußen. Ich freue mich, dass ihr euch wieder so zahlreich an den Lautsprechern oder unter den Kopfhörern versammelt habt und möchte mich einmal bedanken für eure Treue und eure stetig wachsende Zuhörerschaft. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass ihr mich immer weiterempfehlt und dem einen oder anderen einen kleinen Hinweis gebt auf einen, so wie ich hoffe, interessanten Podcast von mir. Die heutige Geschichte ist schon eine etwas ältere und sie trägt den Titel Kaffee. Ich wünsche gute Unterhaltung. Kaffee. Sie saß mit den Beinen übereinander geschlagen an dem Tisch in der Ecke und schnippte mit der rechten Hand Asche in den braunen Glasaschenbecher vor sich. Es gelang ihr nicht ganz, denn bei der Bewegung zurück fiel die Asche zu spät herab und landete auf ihrem roten Rock. Mit einer wedelnden Handbewegung versuchte sie die Asche sofort von dort auf den Boden zu befördern, verrieb sie aber nur und hatte an der Stelle nun einen grauen Fleck. Sie fluchte leise. Beim Blick auf die Zigarette sah sie auch ihre Fingernägel und fluchte ein weiteres Mal, denn der Nagellack hatte sich zum Teil schon gelöst. Nur wenn man genau hinsah, konnte man wahrnehmen, dass diese Frau etwas Zeitraubendes, Anstrengendes hinter sich hatte. Bei einem nur kurzen Blick auf ihre Erscheinung konnte man sie attraktiv nennen. Sie selbst schien fahrig und ungeduldig zu sein, blätterte in der unhandlichen Tageszeitung aufgeregt hin und her, als würde sie etwas Bestimmtes suchen. In kurzen Abständen griff sie nach der Kaffeetasse vor sich und schlürfte kurz an dem inzwischen kalten Kaffee. Sie sah zur Uhr. Er musste doch eigentlich längst hier sein. Sie hatte sich hier verabredet und schon vor einer Stunde. Immer wieder blickte sie sich um. Zu allem Übel spürte sie diesen hartnäckigen Harndrang. Wusste aber, dass sie den Platz nun nicht verlassen konnte. Sie musste warten, bis er hier war, bis er angekommen war. Ihre Ungeduld nahm Züge an, die man nun kaum noch übersehen konnte. Sie biss sich auf die Unterlippe. Hastig drückte sie die Zigarette aus, bemüht dabei nicht mit den Fingerkuppen oder Nägeln die Asche zu berühren. Sie lehnte sich zurück, kramte in der Tasche und hatte schon wieder eine Zigarette im zugespitzten Mund, als die Flamme eines Feuerzeuges am Ende der weißen Rolle aufflammte, bevor sie ihres gefunden hatte. Sie blieb kühl, gewohnt, dass man ihr Feuer anbot, sie zog tief den Rauch ein und sah dann endlich hoch zu dem Mann, der nun an ihrem Tisch stand. Danke, sagte sie mit kurzem Kopfnicken, sich demonstrativ wieder ihrer Zeitung zuwendend. Darf man sich hier? Nein, zügelte sie sofort ihre Antwort, bevor er zu Ende reden konnte. Ich dachte ja nur, sie fiel ihm wieder ins Wort. Bitte lassen Sie das, denken Sie woanders hin, aber nicht in meine Richtung. Der Mann neigte den Kopf zu ihr herunter und raunte: Das würde ich nicht ausschlagen. Mach keine Faxen und hör mir zu, dummes Stück. Ihre Augen kniffen sich ruckartig sehr kurz zusammen und sofort wieder entspannt, ihre alte Form anzunehmen. Was gibt es denn? Fragte sie. Nur wenn man genau hinhörte, hätte man das kratzende Geräusch vernommen, das für einen Moment von unter dem Tisch nach oben drang. Der Fremde setzte sich und machte der Kellnerin ein Zeichen, die gerade am Tisch vorbeilief. Er bestellte zwei Tassen Kaffee. Die bereits sitzende Frau sah sich nervös um und dachte an ihren Harndrang. Dann fragte sie ihn: Also, setzen Sie sich hier nicht fest, ich erwarte jemanden. Was wollen Sie? Und woher die Vertrautheit? Wer sind Sie? Er räusperte sich und sagte rauh: Gib mir die CD und ich bin wieder weg und du brauchst dir darum keine Gedanken machen mit deinem schönen Köpfchen. Sie blies genüsslich Rauch aus, und wenn sie nicht schon bis zum Zerbersten gespannt und nervös gewesen wäre, wäre sie es spätestens jetzt geworden. Wovon reden Sie nur? Am besten ist, Sie setzen sich jetzt woanders hin, versuchte sie sich zusammenzureißen. Ihre Stimme zitterte dabei aber etwas. Er lehnte sich weiter in ihre Richtung. Sie spürte einen Gegenstand in ihrer Hüfte. Etwas Hartes. Er sagte, mach keine Zicken. Her damit! Sie drehte den Kopf langsam ganz zu ihm. Du hast ja keine Ahnung, worauf du dich hier einlässt. Also verzieh dich. Er stieß den Gegenstand, den sie nicht sehen konnte, heftiger in ihre Seite und brummte leicht. Sie bewegte ihren Kopf sehr dicht vor sein Gesicht und sah ihm aggressiv in die Augen. Sie wirkte plötzlich gefasster und ruhiger als zuvor. Ihr kalter Blick mit tiefblauer Iris schien sich in seine Pupillen zu bohren. Man sah nun deutlich einen Schweißfilm, der sich auf seiner Stirn bildete. Die Tropfen perlten schon in Richtung Augenbrauen und Nase. Sie sahen sich beide an, ohne zu blinzeln. Man hätte meinen können, dass sie die Luft anhielten und keinen Atemzug machten. Er sagte nun zwischen den zusammengepressten Lippen hervorpressend, »Wenn du mir die CD-ROM jetzt nicht sofort gibst, sorge ich für die erste Schlagzeile morgen auf der Titelseite.« Ein junger Mann fragte freundlich besorgt vom benachbarten Tisch herüber, »Junge Frau, werden Sie belästigt? Kann ich helfen?« Die beiden rührten sich nicht. Der junge Mann widmete sich schulterzuckend wieder seinem Kaffee. Einen Augenblick wirkte die Atmosphäre, als würde aus den Lautsprechern Simply Red's A New Flame lauter erschallen. Nichts bewegte sich außer den Staubkörnchen im Sonnenlicht, welches sich durch das Kaffeehausfenster bahnbrach. Blitzartig küsste die Frau ihrem Gegenüber den Mund. Niemand im Kaffee hatte es gesehen. Sie lächelte nun kalt und siegesgewiss, lehnte sich genüsslich zurück und beobachtete, was nun geschehen würde. Er starrte sie kurz an, sein Blick weitete sich, er keuchte und kippte vom Stuhl. Sie stand auf und lachte auf und lief eiligen Schrittes zur Toilette. Die Kellnerin lief zum Tisch, kniete sich neben den Mann auf den Boden und fragte, »Hallo, was ist mit Ihnen? Kann ich Ihnen helfen?« Er flüsterte, »Alle raus hier! Alle müssen raus! Hilfe!« Das tat er mit einer solchen eindringlichen Ernsthaftigkeit und bedrohlich klingenden Kraftanstrengung, dass die Kellnerin spürte, dass er es ernst meinte und etwas Furchtbares passieren würde. Sie erhob sich schnell und schrie, »Raus hier! Raus sofort!« Die Gäste sahen sich missmutig um. Sie schrie wie um ihr Leben und rannte zur Tür. Sie schrie immer wieder, »Raus hier! Raus hier!« Die kühle Küsserin saß inzwischen auf der Toilette und entleerte ihre Blase mit einer Erleichterung, die sich in einem breiten Lächeln auf ihrem Gesicht illustrierte. Sie hielt nun ihren Kopf leicht schräg und lauschte gespannt in Richtung Gastraum. Sie hörte, dass dort anscheinend ein kleines Chaos ausgebrochen war. Schnell griff sie nach dem Toilettenpapier. Im Gastraum war durch die alarmierenden Rufe der Kellnerin tatsächlich ein Chaos im Gange. Leute waren aufgesprungen, Tische und Stühle waren umgestoßen worden, Tassen, Teller, Gläser fielen klirrend, scheppernd zu Boden. Die Gäste in einer Art Massenwahn, in diesem urinstinktiven Herdentrieb, eilten drängend zur Tür, schubsten sich, rissen sich zu Boden, standen wieder auf, schrien durcheinander und eilten alle dem kleinen Ausgang zu, im Windfang zum Befreien. Denn außen zwängten sich mehrere Menschen gleichzeitig, schienen sich festzuklemmen, festzustecken wie ein Pfropf. Es ging nicht vor und nicht zurück, bis durch den anschwellenden Druck die Menschentraube in das Freie auf die Straße fiel, nach einem Aufrappeln in allen Richtungen auseinanderlief. Das Café war leer, nur der Mann lag noch immer reglos auf dem Boden. Er starrte stur an die Decke, er fixierte einen Punkt in der verrauchten Stuckarbeit. Sein Atem ging keuchend stoßartig gepresst. Regungslos lag er da, die Stirn schweißnass, der Mund entsetzt und weit geöffnet. Es wurde ruhig. Er hörte nur sein eigenes Stoßatmen. Schritte hallten nun über den Terrazzoboden des Cafés von den Absätzen der Frau, die von der Toilette zurückkam. Langsam schritt sie entspannt und selbstbewusst auf den am Boden liegenden Mann zu. Sie hielt inne und sah zu ihm herab. Dann hockte sie sich neben ihn. Er konnte den roten Rock sehen, wie er den Boden berührte, die angespannten Waden neben seinem Auge. Er roch ihr Parfüm, das ihm in seinem Luftstrom in die Nase wehte. Sie senkte sich nun neben sein Ohr, die Zunge kam herausgeschossen und berührte seine Ohrmuschel. Sie raunte ihm zu. »Musste das sein? Es ist doch sowieso vorbei. Ich denke ein wenig übertrieben, du Spinner.« Man hörte jetzt sich schnell nähernde Polizeisirenen von der Straße, Bremsen quietschten, Autotüren flogen auf und zu. Pfeilschnell griff er sie und zog sie ganz zu sich auf den Boden. Er küsste sie, was sie sich gefallen ließ, und sagte, während sie sich auf seiner Brust abstützte, »Toll, diese Rollenspiele, unsere Therapeutin versteht was von zerrütteten Ehen.« Er begann nun schallend zu lachen. Ich hoffe, euch hat die Geschichte gefallen und lade euch nun zu meinem Nachwort ein. Das Groteske ist ein künstlerisches Stilmittel, das auch als Genre- bzw. Gattungsbegriff die Groteske in der bildenden Kunst, der Literatur der Musik und den darstellenden Künsten je nach Epoche in sehr unterschiedlichen Bedeutungen Verwendung findet. Umstritten waren Grotesken seit ihrem ersten Auftreten. Vitruv, der im 1. Jahrhundert vor Christus lebte, hat schon früh das Ausufernde der pompeianischen Wandmalereien kritisiert. Auf dem Stuck sehen wir abenteuerliche Missgestalten, nicht klare Wiedergaben klar vorhandener Dinge. Statt Säulen wachsen Rohrstängel empor, statt Giebeln gestreifte Zierrate mit krausen Blättern und Voluten, Kandelaber stützen Tempelchen hoch und über deren First wachsen Bündel von dünnen Stängeln aus Wurzeln und Ranken mit da und dort verstreuten Figuren oder dünne Stiele mit Menschen- und Tierköpfen, die auf einem halben Körper sitzen. Solche Dinge gibt es nicht, kann es nicht geben, hat es nie gegeben. Denn wie könnte ein Halm wirklich ein Dach stützen, ein Kandelaber den Giebelschmuck oder ein weicher, dünner Halm eine sitzende Figur oder wie könnten Blumen und halbe Bildsäulen abwechselnd aus Wurzeln und Stängeln wachsen? So äußerte er sich. In der bildenden Kunst ist die Groteske ein Ornament, verwandt mit der weniger figürlichen Arabeske und der Maureske. Sie besteht aus einem flächenfüllenden Geflecht, in dem sich Fabelwesen, Pflanzenelemente, Bänder oder Gefäße erkennen lassen und führte in der Hochrenaissance zu charakteristischen Dekorationen wie dem Floristil. In der Musik. Der Begriff Groteske trifft häufig in Verbindung mit der Musik des Fond de Cercle auf und wird auch als Gattungsbegriff für Charakterstücke verwendet. Insbesondere im deutschsprachigen Raum lässt sich diese Tendenz beobachten, wie bei Erwin Schulhoff, Josef Matthias Hauer, Stefan Wolpe oder auch Erich Wolfgang Korngold. Die Wiener Universal-Edition veröffentlichte 1921 ein Groteskenalbum mit Klavierstücken, die programmatisch ein ländliches wie Bela Bartoks ungarische Volkstänze Opus 20 oder ein subkulturelles wie den Wurstelprater aus der musikalischen Sicht Felix Petyreks schildern. Gustav Mahler verwendet die Groteske nicht als Titel oder Untertitel seiner Werke, seine Musik aber wird manchmal als Musterbeispiel für groteske Kompositionsverfahren herangezogen. Im Theater von der Renaissance bis zur Französischen Revolution war das Groteske gleichbedeutend mit Darstellungen, die nicht zur Welt des Adels gehörten, die also etwas gröber und realistischer waren als die idealen Figuren der Tragödie. In diesem abqualifizierenden Sinn wurden die Figuren der Commedia dell'arte für grotesk gehalten. Im Film betrachten wir die Groteske folgendermaßen. In den 1920er Jahren galten Slapstick-Komödien als Grotesk-Film, was noch das geringere Genre und die geringer bewerteten Figuren und Handlungen meinte. Im moderneren Sinn war der Begriff des Grotesken im Tonfilm verwendet. Er kann dem Lexikon der Filmgeschichte nach einen drastischen Kontrast zwischen erzählter Welt und den Ereignissen der Geschichte meinen, Misstöne und Dissonanzen inszenieren oder Übermaß und Überfluss präsentieren. Der Ausdruck Groteske wird oft verwendet, wenn diegetische, also erzählende, Elemente des Films mit extradiegetischen konfrontiert oder akzentuiert werden, wie beim akustischen Phänomen des Slapstick. Nun aber, und das auch abschließend zur Literatur, ich denke, wir alle denken zuerst an den verehrten Kafka, aber der Reihe nach. Das Groteske als beabsichtigter Verstoß gegen künstlerische Normen, vor allem gegen die Etikette oder Schicklichkeit, aber auch gegen die Glaubwürdigkeit als erwartetem Anschein eines Wirklichen oder Wahrhaftigen, spielt für die Aufwertung des Populären in der Romantik eine besondere Rolle. Friedrich Schlegel, der einen Gattungsbegriff der Arabeske hier im Sinne von scheinbar chaotischen, naturähnlichen Strukturen gekennzeichnete Form bezeichnet, entwickelte. Jean-Paul oder E.T.A. Hoffmann widmeten sich auch literaturtheoretisch dem Grotesken. Für die etwas später angesetzte französische Romantik um Victor Hugo, der sich in der Schlacht um Hernani 1830 gegen das höfische Theater durchsetzte, trotz Revolte ähnlichen Ausbrüchen des Publikums in der Vorstellung, oder Théophile Gautier, wurde es zum Modebegriff. Edgar Allan Poe, übrigens von mir sehr verehrt, vereinte modernisierte Vanitas-Motive unter dem Motiv des Grotesken zu einer populären Literarisierung des Grauens. Tales of the Grotesque and Arabesque, 1840. Die derb-komischen und hintergründigen Humoresken Wilhelm Buschs letztendlich entlarven das scheinbar Idyllische eines Volkstümlichen. Die absurd-existenzialistischen Texte Samuel Becketts oder Eugen Ionescos versehen eine Welt des Durchschnittlichen und Banalen mit grotesken Elementen. Das Groteske reicht hier vom wunderlich Seltsamen über das Ironische bis hin zum Sinnlosen und Dämonischen. Beispiele von interessanten Figuren mit geringem gesellschaftlichem Ansehen, die gleichzeitig Abscheu und Mitleid erregen sollen, sind der Glöckner von Notre Dame, Frankensteins Monster, das Phantom der Oper sowie Gollum in Tolkiens Welt. Mein Schatz! Bekannte Verfasser von Grotesken im Sinne des Gattungsbegriffs sind unter anderem Hermann Harry Schmitz, E.T.A. Hoffmann schon genannt, Fritz von Herzmonowski Orlando, Oskar Panizza, Nikolai Gogol, Groucho Marx und Lewis Carroll, den wir alle durch Alice im Wunderland kennen von 1865. In allen Werken aber, letztendlich Franz Kafkas, prägt das Groteske seinen Erzählstil. Für die Zeit nach 1945 sind Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Edgar Hilsenrath und Rohr Wolf zu nennen. Sammlung grotesker und surrealer Geschichten wurden unter dem Titel Schräge Geschichten herausgegeben. Und so denke ich, kann meine Geschichte in das Genre Groteske ganz getrost eingeordnet werden, oder? Ich danke jedenfalls für das Zuhören, Teilen und Werben für meine Geschichte. Wenn es euch gefällt und gefallen hat und wenn es euch nicht so mundet, sagt es mir selbst. Auf Wiederhören, euer Bernd.